Künstliche Intelligenz ist das große Versprechen der Märkte und vielleicht auch ihre größte Versuchung. Milliarden fließen, Kurse steigen, die Fantasie kennt kaum Grenzen. Aber stehen wir am Anfang einer neuen Produktivitätsära oder mitten in der nächsten großen Anlegerillusion? KI-Blase oder KI-Bläschen? Das wird hier heute die Frage sein im Finance Fight Club mit Volker Schilling von Greif Capital Management und Stefan Risse von Akatis Investment. Herr Risse, mit Ihnen zu Beginn. Sie warnen vor einer KI-Blase. Was erinnert Sie bei der aktuellen Dynamik an frühere Übertreibungen? Oder sagen Sie, so diesmal ist es noch gefährlicher?
Es gibt sogar Leute, die sagen, dass es noch gefährlicher ist als damals, weil mit KI nicht so viel Geld zu verdienen sein wird wie mit dem Internet. Aber das lasse ich mal außen vor. Aber klar, die Erinnerungen kommen natürlich hoch an das, was wir vor 25 Jahren gesehen haben. Die sogenannte Internetblase, als das Internet aufgebaut wurde. Da gibt es schon auffällige Parallelen. Volker Schilling schüttelt schon mit dem Kopf natürlich. Ich weiß selber, dass es auch Unterschiede gibt, aber es gibt schon deutliche Parallelen. Und ich glaube, zwei Dinge, um so ein bisschen Struktur auch reinzubringen, muss man dann auch trennen. Man muss erstmal die Frage stellen, gibt es eine Blase in der KI-Industrie, jetzt von der Börse mal völlig abgesehen? Passiert da zu viel? Wird da überinvestiert? Das ist das eine. Und das andere ist, wie bewertet die Börse das, was eben in der KI-Realwirtschaft passiert? Gibt es da eine Überbewertung an der Börse? Ich glaube, das muss man so ein bisschen voneinander trennen. Zu beiden habe ich Standpunkte, Herr Schilling sicherlich auch. Aber ich würde ganz klar sagen, wenn man jetzt erstmal sich auf das Thema Börse fokussiert, da gibt es schon große Parallelen zur Internetzeit vor 25 Jahren.
Ihr Kopfschütteln, Herr Schilling, deutet das darauf hin, dass Sie mit Stefan Risse nicht einer Meinung sind oder teilweise doch?
Ja, das ist natürlich die einfachste aller Begründungen, die er bemüht. Er guckt in die Vergangenheit, versucht irgendwelche Parallelen zu ziehen und daraus eine Ableitung zu treffen, die natürlich wieder hinkt. Oder um es mal aus meiner Sicht zu formulieren, die Geschichte der Kapitalmärkte ist voll von solchen Menschen wie Stefan Risse, die vor neuen Technologien rechtzeitig vor Überbewertungen gewarnt haben und dadurch ja eines der größten Vermögensgewinne ihrer Zeit verpasst haben. Letztlich ist es immer so, dass neue disruptive Technologien, die Auswirkungen auf viele Sektoren und Branchen haben, immer ja kurzfristig mit Warnungen versehen waren und dabei langfristige Renditen verpasst wurden. Der Vergleich hinkt völlig mit dem Jahr 2000. Wir haben eine gänzlich andere Landschaft an Unternehmen. Und wenn das so wäre, dass wir eine Riesenblase hier sehen würden, dann frage ich mich, warum diese Unternehmen alles mit ihrem Eigenkapital finanzieren, mit ihrem eigenen Cashflow finanzieren, über das wir hier reden, und nicht mit Fremdkapital beispielsweise arbeiten.
Also Herr Schilling ist nicht so ganz auf der Höhe der Zeit, aber er hat auch viel zu tun und muss ein Unternehmen leiten. Ich kann das alles verstehen, aber die großen Hyperscaler, die großen Tech-Unternehmen nehmen mittlerweile schon Schulden auf. Ja, sie sind in einem Rahmen, der im Vergleich zu den Gewinnen, die sie machen, sehr, sehr gering ist. Mal abgesehen von Oracle, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Das sieht man an den Kreditmärkten auch, dass die Kreditausfallversicherungen für Oracle, auch für andere Unternehmen, Cloudflare zum Beispiel aus der Branche, durchaus nach oben gehen, aber die großen bekannten Magnificent Seven haben sicherlich jetzt keine hohen Schulden, aber auch die gehen in die Schulden. Und man muss eben eines sehen, seitdem die so stark investieren, wachsen die Gewinne zwar noch, aber die Cashflows sinken mittlerweile, weil Investitionen werden ja vom Cashflow direkt abgezogen, vom Gewinn, da werden sie nur abgeschrieben über die Jahre. Also das kostet schon eine ganze Menge Geld. Aber zu dem eigentlichen Punkt zurückzukommen, ja, also es gäbe da Parallelen und man habe langfristige Renditen verpasst. Wer im Jahr 2000 in das Unternehmen investiert hat, dass das Internet quasi aufgebaut hat, nämlich Cisco Systems. Welche langfristigen Renditen hat der denn verpasst, wenn er auf dem Höhepunkt der Internetblase bei Cisco eingestiegen ist? Der hat eine riesige Durchstrecke von ja fast 25 Jahren hinter sich gebracht, bis jetzt das Unternehmen, obwohl das Unternehmen gut war. Das Unternehmen hat Gewinne gemacht. Es gab da auch nie eine wirkliche Krise bei Cisco. Nur die Bewertung war halt so abstrus, sicherlich auch noch abstruser als heute bei den Tech-Unternehmen, das würde ich gerne einräumen, aber die Bewertung war so extrem hoch, dass Renditen für Cisco dann nicht mehr drin waren, weil man einfach viel zu teuer gekauft hat und im Grunde die Gewinne der nächsten 20 Jahre schon mitbezahlt.
Herr Schilling,
aber das ist doch wieder ein typisches Argument, Stefan, was du jedes Mal bringst. Du schließt von einem Einzelbeispiel, schließt du auf
Microsoft,
das Allgemeine.
Das Gleiche hat auch ewig gedauert. Da gibt's
ja,
so
aber du
viel,
führst dir Cisco als Beispiel an, dann könnte ich sagen, ja, Nvidia, dann kauf doch, ja, Nvidia ist dann das Positivbeispiel.
Okay, aber Volker, dann nenn du mir doch jetzt mal eine Aktie, die du im März 2000 gekauft hast, die was mit Internet zu tun hatte, die danach weiter gestiegen ist und nicht erstmal durch ein tiefes Tal der Tränen gelaufen ist. Welches Unternehmen ist denn da? Da wirst du mir keinen einzigen Fall nennen können, weil es gibt keine. Die sind alle zusammengebrochen.
Stefan, extra für dich habe ich nochmal eine Analyse rausgeholt aus dem Jahr 2001. Vom 16.01.2001. Und zwar geht es hier um eine Marktempfehlung. Ich habe lange gesucht, aber ich habe sie gefunden, weil ich wusste, du kommst wieder mit Einzelbeispielen. Ich lese dir mal nur zwei Sätze vor. 2001, weil du mich konkret gefragt hast, was habe ich denn hier empfohlen oder nicht. Da steht, Nvidia ist Hersteller von Hochleistungschips. Diese Chips finden ihr Einsatzgebiet in leistungsstarken Personal Computers. Die Chips von Nvidia stehen derzeit und auch für die nahe Zukunft die Leistungsspitze dar. Nvidia kommt daher im stark wachsenden Markt eine Schlüsselrolle zu. Ich habe mal geguckt, da gekauft aufgrund der Empfehlung im Jahr 2001, wären aus 1.000 Euro wären 1.000.000 Euro geworden. Zwei und das ist auch keine Hexerei. 30% per anno sind es. Aber nochmal, ich will ja gar nicht so einfach argumentieren wie du an irgendwelchen Einzelbeispielen, weil in der Rückschau werden wir immer ein Unternehmen finden, was versagt hat und wir werden immer Unternehmen finden, die erfolgreich waren. Aber jetzt kommen wir doch mal zum Kern der eigentlichen Frage heute. Was kennzeichnet denn Blasen überhaupt? Ja, ein Kennzeichen ist, dass es beispielsweise gar keine realen Nachfragen gibt. Das ist doch ein typisches Blasenmerkmal, dass es nur aufgeblasen ist, aber es gar keine Nachfrage gibt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben reale Nachfragen. Unternehmen zahlen Geld dafür, ihre Produktivität durch KI zu steigern. Dann ist das Frage, gibt es bei Blasen oft auch keine Produktivitätsgewinne? Hier gibt es massenhaft Produktivitätsgewinne und zwar interessanterweise nicht nur in einer Branche, sondern in einer Vielzahl von Branchen. Allein was die Investitionsvorhaben sind, der Unternehmen in den nächsten Jahren, ihre Produktivität durch KI zu steigern. Das dritte ist, haben wir Überkapazitäten? Nein! Ein typisches Kennzeichen einer Blase ist, dass viel, viel mehr aufgebaut wird, was gebraucht wird, also eine enorme Überkapazität hat. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Engpässe. Wir haben Engpässe bei der Produktion von Chips. Wir haben Engpässe bei der Produktion von der nötigen Energie dazu. Wir haben Engpässe bei der Leitungen und. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, haben wir hier so eine Retail-getriebene Euphorie. Das wäre ja auch so ein typisches Blasenmerkmal. Da würde ich sagen, ja. Es gibt durchaus Ansätze, deswegen spreche ich ja auch nicht von einer Blase, sondern einem Bläschen, dass wir im Bereich des Retail-Marktes zu viel Euphorie haben, was die Bewertung oder beziehungsweise die Rendite von Aktien aus dem KI-Sektor in den kurzfristigen Zeiträumen bedeutet. Aber wir haben enorme Cashflows, die ja von den Unternehmen kommen in KI und die sind ein Vielfaches höher als das, was der Retailmarkt in KI-Aktien steckt. Also ich kann keine Anzeichen einer Blase erkennen. Für mich entsteht eher etwas, was so ganz typisch ist, dass man, wenn neue Energien kommen, ist es doch immer so, sie sind am Anfang immer ineffizient, sie sind am Anfang immer teuer und sie sehen immer überbewertet aus. Egal, ob das Internet war, die Cloud oder auch ein Smartphone. Aber es wird oft zu wenig extrapoliert zum heutigen Bewertungsstil, was in der Zukunft damit an Produktivitätsschöpfung machbar ist. Deswegen sind die heutigen Bewertungen aus meiner Sicht weit davon entfernt, dass wir eine Blase haben. Da steckt noch viel, 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 viel mehr drin.
Okay, was da noch viel, viel mehr drin steht. Wenn ich mal ganz kurz hier mich einschalten dürfte, um als Moderator mein abstrus hohes Honorar zu rechtfertigen, bevor ich den Ball wieder zurück an Stefan Risse spiele. Herr Risse, also, dass die künstliche Intelligenz kein Nachfrageproblem hat, also das hat eine gewisse Überzeugungskraft und Volker Schilling ist ja tief ins Archiv gestiegen, um, ich sag mal, mit Studien aus 2001 seine Sicht der Dinge darzulegen. Also, hat denn die künstliche Intelligenz ein Nachfrageproblem? Sehen Sie das auch?
Wir fangen mal beim Ende Ihrer Frage an, der Studie von Volker Schilling aus dem Jahr 2001. Ich muss nicht tief in Archive absteigen. Ich muss nur einmal einen Langfristchart aufrufen. Super Idee, 2001 Nvidia zu kaufen. Eine Frage aus heutiger Sicht bis 2016 war die Rendite null. 2016 haben die ungefähr das Niveau von 2001 wieder erreicht. Ich habe es mir gerade im Chart angeguckt. Dass die danach der große Gewinner werden, ist dann wirklich ausgezeichnet für all diejenigen, die die Geduld hatten. Für die ist es jetzt im Nachhinein egal. Aber wenn man sich darauf einstellen will, dass man jetzt erstmal 15 Jahre nichts verdient mit einer Aktie, kann man das ja machen. Dann Blasen zeichnen sich dadurch aus, dass es keine Nachfrage gibt. Das ist kompletter Unsinn. Also wenn wir 1929 uns angucken, da ist ja die Fließbandproduktion gefeiert worden. Wäre ja nicht so gewesen, dass da die Autos nicht nachgefragt worden sind. Dann nehme ich den Nifty-50-Boom. Das waren die internationalen Konzerne, die da plötzlich gefeiert wurden. Die Coca-Cola, die Kodaks, die IBMs dieser Welt. Es gab weltweit Nachfrage nach diesen Produkten. Und natürlich gab es auch eine enorme Nachfrage nach Produkten von Cisco Systems. Das ist überhaupt nicht das Thema. Man muss sich nur halt die Frage stellen, sind die Bewertungen, die wir heute in den Aktien sehen, nicht etwas, was all dieser Entwicklung schon vorgreift? Und wir sind an einem Punkt, wo man eben auch noch nicht hundertprozentig weiß, wer macht am Ende das Rennen. Das Internet lebt davon, dass man am Ende diese Winner-Takes-it-all-Logik hat. Das heißt, einer überlebt. Und das ist das, was wir auch erwarten bei den Large Language Models. Wir haben jetzt ja ChatGPT, wir haben DeepSeek, wir haben Gemini und noch zwei andere. So, wahrscheinlich wird da nur einer überleben. Und die anderen werden es nicht machen. So haben wir es genauso bei den Suchmaschinen gesehen, Volker. Wir hatten AltaVista, wir hatten Yahoo und noch irgendwelche anderen. Am Ende blieb nur Google übrig. Und wer der Sieger ist, jetzt eine Nvidia-Studie rauszukramen aus 2001, ist, da wird man auch eine wahrscheinlich zu Compaq Computer finden oder Dell. Also da gibt es natürlich auch andere, die zu dem Zeitpunkt die Aktie empfohlen haben, die dann gar nicht mehr gelaufen sind. Aber auch für Nvidia, für dieses super Erfolgsunternehmen gilt 15 Jahre lang keine Rendite.
Also wir haben dadurch ja so ein Fan bist von Einzelbewertungen, Stefan, und immer wieder so Einzelbeispiele rauskramst. Es ist doch, machen wir es mal ganz aktuell, letzte Woche kamen die Zahlen von Micron Technologies, auch einer der großen Profiteure des KI-Booms, insbesondere im Speichersegment. Und es ist doch geradezu symptomatisch, wenn man sieht, dass die Analystenschätzungen, und die waren unglaublich ambitioniert, die Analystenschätzungen, was den Gewinn von Micron betrifft, dermaßen daneben lagen, dass der Gewinn doppelt so groß war als das, was die Analysten geschätzt haben als Erwartung. Das ist das Beispiel dafür, was ich gerade meine.
War das nicht so, dass das mit den Einzelbeispielen schlecht ist? Wurde mir das nicht vorgeworfen, dass ich immer Einzelbeispiele bringe? Jetzt kommst du mit dem, weil Broadcom hat eher enttäuscht mit dem Ausblick.
Du hast gerade damit angefangen mit diesen Einzelbeispielen. Es ist doch völlig logisch. Es ist doch, da sind wir auch doch gleicher Meinung. Es ist doch völlig logisch, dass nicht alle Unternehmen überleben werden in diesem Sektor. Und es ist doch völlig logisch, dass es entlang der Wertschöpfungskette zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Unternehmen braucht. Und wir beide stehen doch fast symptomatisch dafür, dass wir, weil wir oft nicht wissen, wer am Schluss der Sieger sein wird, dass wir deshalb ja auch Vertreter der Fondsindustrie sind, die meistens ja in einen großen Korb aus unterschiedlichen Unternehmen investiert, mit einer guten Analyse und Recherche unsererseits, um natürlich diejenigen zu finden, die überleben. Aber weil wir es auch nicht wissen, deswegen diversifizieren wir. Und es ist doch geradezu töricht aus meiner Sicht, wenn du jetzt Anlegern empfiehlst, KI als Blase zu sehen und damit implizit sagst, ihr müsst diesen Sektor meiden, wo wir vor der größten technologischen Revolution der nächsten Jahre stehen, was KI alles verändern wird. Also deswegen ist es doch nicht klug, Angst zu machen, auch auf der Anlageseite Angst zu machen, sondern es ist doch klug zu sagen, legt euch lieber einen gut diversifizierten Basket entlang dieser Wertschöpfungskette ins Portfolio und habt keine Angst vor Volatilität, die gehört mit dazu.
Es ist genauso, als also, die wollen wieder was für ihr Geld machen, Herr Kerscher, bitteschön.
Ich will wieder was für mein Geld machen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen. Ich bin immer wieder berührt.
Es ist vielleicht ganz gut, wenn wir uns von dieser Einzelaktienebene wieder wegbewegen. Herr Risse, um nochmal jetzt zu Ihnen zu kommen. Ich meine, Sie hätten es ja sowieso gesagt oder sich das Wort genommen. Aber ist es nicht so, dass im Vergleich zu früheren Blasen jetzt nicht nur die Bewertungen wirklich wahnsinnig stark steigen, sondern eben auch die realen Gewinne der KI-Unternehmen? Ist das nicht ein deutlicher Unterschied im Vergleich zum Jahr 2000?
da muss ich jetzt das aufgreifen, was Volker Schilling gesagt hat in Bezug auf die Wertschöpfungskette. Da haben wir natürlich diejenigen, die jetzt sofort profitieren. Und da ist ein Nvidia an 1 zu nehmen, aber auch die zitierte Micron oder die von mir zitierte Broadcom. Das sind, wenn man so will, oder wenn man es mit dem Goldschürfboom vergleichen wollte, sind das die Schaufelverkäufer. Das sind diejenigen,
die... Endlich sind wir mal einer Meinung hier.
Ja, das sind diejenigen, die... Ja, genau. Und ich bin derjenige, der es in bessere Analogien kleiden kann. Ich helfe einfach mal.
Die sind so ganz toll.
It künd von Herze, würde der Kölner sagen. So, das sind die Schaufelverkäufer, die jetzt eben schon profitieren. Im Goldboom haben die ja angeblich auch mehr Geld verdient als diejenigen, die nach Gold geschürft haben. Diejenigen, die dann später damit Geld verdienen wollen, also die KI dann anbieten, KI-Dienste wie OpenAI, wie Google mit Gemini etc., deren Profite werden auf sich warten lassen, warum die Cashflows dieser Unternehmen auch sinken. Und ich hatte ja am Anfang so ein bisschen mal gesagt, man muss trennen zwischen dem, was an der Börse stattfindet und dem, was in der Realwirtschaft stattfindet. Also an der Börse sehe ich einen Boom, weil dieses breit gestreute Portfolio, Volker, bei aller Liebe, ja, was hätte das denn bedeutet im Jahr 2000? Jetzt gehe ich mal weg von den Internet, jetzt gehe ich mal zu den Mobilfunkunternehmen. Ja, kauf eine Telekom, kauf eine Vodafone. Was gab es da noch? Kauf eine Orange, kauf eine Nokia, kauf eine Ericsson. So, ja, die hättest du alle kaufen können. Super diversifiziert, ist aber egal, hättest du auch nur eine von denen kaufen müssen. Haben alle, weiß ich nicht, gefühlt 70% verloren. Die Telekom ja auf jeden Fall um über 90% vom Höchstkurs. Das bringt mir eben nicht. Ich glaube, bei einem Vortrag von dir, Volker, in Hamburg vor vielen Jahren, ich glaube, da war glaube ich, für Consors, da habe ich von dir die Information bekommen, dass der DK Telemedienfonds der volumenstärkste deutsche Aktienfonds war im Jahr 2000 oder um die 2000er Jahre. Das hast du damals gegeißelt und gesagt, wie kann das denn angehen, dass ein Fonds, der so stark nur in einer Branche investiert, der größte Fonds wird, weil das natürlich ein riesen Klumpenrisiko ist. Aber offenbar, diese ganze KI-Branche ist so besoffen von sich selbst und dich haben sie damit reingezogen. Du hast auch ein bisschen zu viel eingehoben, was die KI-Fantasie betrifft. So scheint mir das zu sein.
So, Herr Schilling.
Ja, also wenn ich schon als besoffen tituliert werde hier, dann kann ich ja frank und frei vom Leder ziehen hier. ja, es war der größte Fonds damals. Und wo ist jetzt der größte KI-Fonds aktuell, der alles vereinnahmt? Ich kann ihn nicht erkennen, Stefan. Dein Argument geht nach hinten los.
Och, der MSCI World.
Ja, der MSCI World ist ein...
25% der weltweiten Aktienkapitalisierung ist mittlerweile mit KI-Bezug.
Ja, und weißt du was? In ein paar Jahren, wenn 80% aller dieser Firmen KI-Bezug haben, das ist doch gerade das, was ich sage, dass es ein Trend ist, der sich
in
alle
Branchen ausbreitet. Weil bei McDonald's die KI mir das Menü zusammenstellt, oder wie?
Nein, aber KI wird in all, das ist doch das Wesen eines Megatrends, dass es nicht nur ein Sektor ist. Telekommunikation, ja, könnte man auch sagen, dass es viele Sektoren beeinflusst hat, aber die KI wird noch viel mehr, viel deutlicher in alle Branchen, in alle Sektoren, von der Produktion bis zur Dienstleistung Einzug halten. Und von diesem Potenzial, dass wir da eine Übertreibung haben, dass sich zu viel Geld darauf schon allokiert, kann ich momentan nicht erkennen. Ich drehe einfach mal den Spieß um, Stefan. Ich übernehme mal kurz die Moderatorin. Turnrollen, frag dich mal, was müsste denn passieren, damit du sagen würdest, KI ist keine Blase. Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, dass KI keine Blase ist? Sag mir das doch mal.
Ich breche es nochmal runter auf diese zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Börse, da brauchen wir ganz deutliche Rücksetzer. Kursverluste von 50% oder mehr in manchen Titeln sind da sicherlich gesund. Und dann würde ich mir das auf jeden Fall, wir sind ja lange dabei gewesen, wir sind auch noch bei Alphabet dabei, aber wir haben eben Positionen reduziert. Der Henrik Leber war auch in Palantir engagiert. Wir sind in Nvidia seit 2017 dabei, haben immer wieder aufgestockt, jetzt allerdings abgebaut auch. Also auch wir haben da immer noch Bestände, weil, wie du richtig sagst, man muss diversifizieren. Kein Mensch auch, ich weiß natürlich nicht, wie weit der Boom noch geht. Aber wenn wir jetzt da deutliche Korrekturen bekommen, und ich glaube, hier kann man eines schon ganz gut sehen, wer diejenigen sind, die tatsächlich die Schaufeln, die man braucht, verkauft. Das ist vor allem Nvidia. Vielleicht kommen ein, zwei andere noch mit dazu. Also man kann ganz gut schon auf die setzen, die das Rennen machen werden. Sie sind nur einfach momentan zu teuer. So, das ist das eine. Ich würde also auf eine Abwertung, auf deutliche Korrekturen am Markt warten, dass ich die Unternehmen günstiger kriege und diese Korrekturen werden kommen. Und ich würde aber auch ein bisschen warten, bis sich die KI-Branche sortiert hat. Wenn du dir mal anguckst, was mit OpenAI passiert. OpenAI soll 2029 noch 120 Milliarden Dollar Verlust machen. Und da sind schon ziemlich optimistische Einnahmeerwartungen drin. Gerade vor dem Hintergrund dessen, dass OpenAIs Kundenwachstum massiv nach unten geht, also die ChatGPT-Abonnenten nicht mehr stark wachsen, so wie in den ersten Monaten, weil Gemini, denen das Rennen abläuft, und diese ganzen Gewinnschätzungen von Nvidia und den anderen Zulieferern, die basieren alle auch auf diesen Milliarden Investitionszusagen von OpenAI, und die sind teilweise nur mündlich abgegeben und dann, wie wir wissen, ja auch im Kreis finanziert, dadurch, dass Nvidia dann Unternehmen wieder Geld zur Verfügung stellt, damit die dann wieder Nvidia-Chips kaufen. Also dieses ganze Geflecht, auch da würde ich erstmal gucken wollen, wer ist denn der Gewinner und gibt es die Investition? Und dann hast du nächstes Bottleneck, das ist der Strom. Und da kommen jetzt die Chinesen als Konkurrenten ins Spiel. Diese Rechenzentren brauchen enorme Strommengen. Warum der Strompreis in den USA auch steigt und nicht fällt, wie Trump es allen versprochen hat, zumal der jetzt ja eben Erneuerbare auch nicht weiter fördert, werden die Chinesen massiv investieren. Es gibt Experten in der Branche, die sagen, China macht das Rennen im KI-Bereich, weil die den Strom haben, den die Amis nicht liefern können. So, und dann haben die amerikanischen Unternehmen schon mal ein Problem. So, und das alles, diese ganze Gemengelage, habe ich dann bei Kursgewinnverhältnissen jenseits der 30. Und das passt mir einfach nicht zusammen. Also entweder kommen die KGVs runter oder die Branche sortiert sich erstmal und ich sehe, wer die Gewinner sind und kann dann mit weniger Risiko investieren.
Ja, Herr Schilling, könnte das Thema Energie nicht eine der großen Engpässe für die KI sein und sogar am Ende die Renditen bremsen?
Ich finde es unglaublich faszinierend, wie Stefan es schafft, zu zeigen, dass KI momentan boomt ohne Ende, indem er ja selber sagt, dass wir die Energienachfrage überhaupt nicht gedeckt kriegen. Da widerspricht er sich ja selber. Das Wachstum ist enorm und deswegen haben wir ja diese Energieknappheit. Und das ist doch das Ganze, was ich die ganze Zeit hier sage, dass KI mitten noch in diesem Wachstumswelle drin ist und dass er, und das halte ich tatsächlich für ziemlich naiv, versucht jetzt Market Timing zu betreiben. Ja, nach dem Motto, ich warte auf die nächste Korrektur. Viel Spaß, Stefan, beim Warten, weil du wirst den Renditen hinterher sehen. Du wirst traurig gucken, weil du dir irgendwann überlegen musst, Mist, ich muss doch wieder rein und dann wahrscheinlich zu unangenehmeren Kursen als die du dir gerne wünschen würdest. Also das Energiebeispiel geht völlig nach hinten los, weil es zeigt ja gerade, was für einen enormen Bedarf wir hier haben. Und jetzt zeig mir doch mal eine Disruption der Vergangenheit, die nicht am Anfang auch Überbewertungen zur Folge hatte. Ja? Sei es das Internet, sei es das Cloud, seien es die Smartphones gewesen. Also das ist natürlich Teil dieses Spiels. Aber das zu timen, das halte ich für völlig falsch. Ich würde es auch Anlegern nicht raten, das zu timen, sondern ich würde es lieber sinnvoll wegdiversifizieren, auch wenn du mir die Diversifikationsfähigkeit absprichst. Aber ich möchte sie doch nochmal für mich reklamieren, weil auch da hast du schon die Antwort gegeben. Im Gegensatz zu einem Telekommunikationsfonds, wo ich wirklich nur solche Aktien drin hatte im Telekommunikationsbereich, bietet ja die KI, wie du es selbst genannt hast, eine Wertschöpfungskette, die viel weit darüber hinausgeht, dass es die Anwender von KI sind, sondern es geht los bei diesen Schaufelanbietern, eben hier die Chipsanbieter, dann geht es weiter, die Infrastruktur dafür stellen, also die Rechenzentren bestücken, dann geht es weiter in die Energiewirtschaft, die du gerade genannt hast. Also du zeigst ja selbst auf, wie gut man diversifizieren kann entlang dieser Wertschöpfungskette. Deswegen ist mir überhaupt nicht bange, dass man auch diesmal, auch wenn es bei der einen oder anderen Aktie zu etwas höher höheren Bewertungen kommt, mit einem gut strukturierten Portfolio das Ganze abdecken kann. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, was für eine Tür die KI noch aufmachen kann. Wenn wir nur mal an das Thema Robotik denken, was dann an Welle auf uns zukommt, nochmal durch den Einsatz von KI, was wir da wieder für Unternehmen brauchen, was da wieder drin
brauchen steht. Brauchen wir einen Kerscher dann auch nicht mehr.
Ich merke ja, dass Sie mich beide nicht mehr brauchen. Aber ich möchte gerne, wenn ich jetzt mal ganz kurz nochmal einhaken darf oder so, vielleicht eine ganz konkrete für Kapitalanleger wichtige Frage stellen. Die Diversifizierung ist immer wieder angesprochen worden. Und ich möchte auch sozusagen langsam darauf schauen, dass wir auch zum Ende kommen wollen. Wie kann sich denn der Anleger da positionieren? Muss man heute ständig umschichten, weil sich Gewinner und Verlierer so schnell abwechseln? Oder braucht es einfach nur eine ausgeklügelte Diversifizierung? Oder wie Herr Risse sagt, einfach im Augenblick mal reduzieren in den Portfolios. Den Ball spiele ich jetzt erstmal zu Ihnen, Herr Risse.
Ja, also das greife ich gerne auf. Volker Schilling hat natürlich vollkommen recht, das Timing ist schwer, aber dafür haben Sie jetzt ja auch zwei erfahrene Experten eingeladen. Da will ich kurz Costolani zitieren, damit das jetzt nicht zu sehr selbstbeweihräuchernd klingt. Costolani wurde immer als Börsenguru bezeichnet und antwortete dann immer auf diese Bezeichnung, er sei kein Guru, weil ein Guru sei unfehlbar, unfehlbar sei er nicht. Er sei nur ein Experte mit sehr viel Erfahrungen. Er würde wissen, was gestern war und heute ist, und viele seiner Kollegen würden nicht mal das wissen. Ich glaube, Volker, und da sind wir einig, wir wissen zumindest, was gestern war und was heute ist. Und meine Erfahrung sagt mir, dass wir bei der KI jetzt irgendwo an dem Punkt waren, wo wir auch im Höhepunkt der Internetblase waren. Das mag noch ein Jahr weitergehen, das kann durchaus so sein, aber wir sind nicht weit davon entfernt. Wir sehen hier keine Verdreifachung der Kurse mehr, bevor eine saftige Korrektur kommt. Und deswegen, genau, fühle ich mich nicht mit einem Portfolio wohl, das zu 25% Aktien mit KI-Bezug hat. Und das ist bei der Weltaktienkapitalisierung mittlerweile so. Das ist quasi im MSCI World Index so. Da ist es vielleicht sogar noch ein bisschen extrem. S&P 500 ist es ganz extrem. Und ich weiß eben so aus Gesprächen auch, dass viele, die eben so seit Corona zur Börse gekommen sind und die ja vor allem in ETFs sparen, dass die immer als Basis diesen MSCI World haben. Und dann haben sie, weil die Finfluencer erzählen ihnen, ja, du musst 3 ETFs haben, um diversifiziert zu sein. Und dann haben sie noch einen S&P 500 Infotech ETF und einen MSCI World Infotech ETF. Und dann, Volker, und da werden wir Essence haben, dann bist du nämlich eben fast wieder beim DK Telemedien Fonds. Also ich sage ja überhaupt nicht, dass KI, also auch da haben wir Einigkeit. Das ist etwas, was die Welt verändern wird. Wir alle nutzen das ja schon in unserem Alltag. Ich sage nur, aktuell ist das alles zu hoch bewertet. Aktuell gibt es auch eine Überinvestition in der Branche selber. Und deswegen wäre ich momentan vorsichtiger und sage nur, keine solchen Übergewichte momentan in dieser Branche.
Und Herr Schilling, Sie abschließen mit 25% KI-Aktien im Portfolio. Fühlen Sie sich damit wohl?
Man müsste jetzt mal definieren, was man alles unter KI-Aktie sieht. Ja, wenn jetzt plötzlich natürlich auch der Energieanbieter, der überwiegend solche Rechenzentren anbietet.
Die sind da nicht reingezählt. Die Marktkapitalisierung dieser echten KI-Unternehmen ist so groß, also so hoch. Also MSCI World, nochmal, weil so viele da investiert sind. Ich glaube, es ist auch ein Auftrag, den wir haben, jetzt mal ganz ernst, auch so locker und flockig, wie wir diese Interviews hier führen. Wahnsinnig viele sind da investiert. So, und zunächst mal das Dollarrisiko, über 70%. Ja, wir sind komplett in den USA. Das spielt aus europäischer Sicht auch eine Rolle.
Stefan, ich stimme dir ja zu, du hast vollkommen recht.
Ganz kurz, die 10 größten Aktien, davon sind 9 Technologiewerte und 9 sind auch Werte am Ende mit KI-Bezug. Und das ist meiner Meinung nach einfach zu viel.
Aber Stefan, genau da beginnt doch aktives Management. Sowohl bei der Greif in meinem Haus als auch bei Akatis. Ja? Dann kaufst du dir jetzt ein T-Shirt, steht drauf, fuck MSCI World. Warum? Weil wir ganz anders allokieren unsere Fonds. Ja?
Du, wo gibt's das T-Shirt?
Und das ist auch die Erkenntnis eines aktiven Managers, dass wir das ja wissen. Und ich stimme dir auch überein, dass wir mit Sicherheit in dem Sektor bei vielen dieser Aktien mit kleineren Brötchen backen müssen, was vielleicht die Renditen betrifft, als das, was sie die letzten 3 oder 4 oder 5 Jahre gesehen haben. Aber das sollte auf keinen Fall die Anleger entbinden, weiterhin in den KI-Bereich zu investieren. Ich glaube, dass viele wie du zu früh warnen vor einer zu hohen Bewertung, weil sie noch nicht abschätzen können, was für ein enormes Potenzial in der Anwendung von KI noch steckt. Und ja, es wird einige geben, die nicht überleben. Deswegen lohnt es sich aus meiner Sicht auch nicht, zu stark auf Einzelwetten zu gehen, sondern ich würde lieber über gute, aktiv gemanagte Fonds, es gibt ja ein paar Anbieter am Markt, die in dem Sektor aktiv sind. Und ich möchte an der Stelle eigentlich nur den Chef von IBM zitieren, 1943, der sagte, der Weltmarkt ist vielleicht für 5 Computer da. Hm. Ja, und so viel zum Thema massive Unterschätzung dessen, was überhaupt machbar ist mit KI. Deswegen glaube ich, dass Anleger gut beraten sind, auch weiterhin in KI-Aktien zu investieren, wohl wissend, dass es kleinere Renditen werden, wohl wissend, dass es stärkere Schwankungen geben kann. Aber gilt das nicht immer für Aktien?
Geschätzte Herren, Herr Risse, Sie wollten es auch unbedingt was sagen.
Auf dem Tisch eines jeden Mitarbeiters bei IBM stand, was der Watson da hat hinschreiben lassen, Think. Denken, selber denken, und das wäre mein Abschluss nochmal als Plädoyer oder als Aufforderung an die Anleger, nicht all denen glauben, die aus dem Internet kommen, also genauso wie uns, ja. Sondern alles auch eigenen Gedanken, dem eigenen gesunden Menschenverstand unterwerfen, bevor man Entscheidungen
trifft. Ich befürchte ja, dass viele die KI befragen werden.
Wer selbst denken kann, ist klar im Vorteil. Geschätzte Herren, Sie können sich ja wirklich streiten wie die Kesselflicker. Und das sollte man vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen. Und Sie würden dann trotzdem noch morgen zusammen einen Kaffee oder ein Bier zusammen trinken, richtig?
Ja. So ist es, sehr gerne sogar. Es gibt nichts Besseres, als sich gute Argumente um die Ohren zu werfen.
Vielen Dank. Also mit Volker Schilling von Greif Capital Management und Stefan Risse von Akatis Investment habe ich im Finance Fight Club darüber diskutiert, beziehungsweise ich habe eigentlich weniger diskutiert, das waren die beiden Herren. Aber hin und wieder, ich bin zumindest zu 2, 3 Fragen gekommen über das Thema KI-Blase oder KI-Bläschen. Es hat mir wie immer wieder Spaß gemacht und wir sollten es fortsetzen. Vielen Dank an Sie beide. Einen schönen Tag noch.